Hallihallo, ihr Lieben. Ich möchte mit euch heute wieder über das Fermentieren sprechen, bevor wir zur Tat schreiten. Also, ich stehe bereits in den Startlöchern. Das Glas, das Fermentierglas, guckt mich an, die Tomaten schauen mich an, aber ich möchte trotzdem vorher mit euch gemeinsam noch ein bisschen über Sinn und Zweck, aber auch über Kultur und Inhalt des Fermentierens sprechen. Dazu arbeite ich gerade das Buch »Die Kunst des Fermentierens« durch von Sandor Alex Katz. Und er schreibt im ersten Kapitel, uns die Fermentierung als natürliches Phänomen. Und da heißt es, denn, also vielleicht noch das vorweg, wenn man an ein solches Thema herangeht, mit dem man sich vorher noch nicht beschäftigt hat, dann ist es sinnvoll, sich zunächst ein paar Informationen draufzuladen. Also das heißt, die Dinge etwas tiefer zu studieren, damit wir sie verstehen, damit wir auch die Vorgänge und die Entwicklung des Fermentierens verstehen. Und ich betone es nochmal, ich bin da auf der gleichen Stufe mit all jenen von euch, die bislang mit dem Fermentieren noch nicht so viel am Hut hatten. Also, Katz schreibt, fermentierte Lebensmittel sind keine menschlichen Erfindungen. Sie sind natürliche Phänomene, die wir Menschen untersuchten und dadurch zu kultivieren lernten. Je nach Ort wurden unterschiedliche natürliche Phänomene beobachtet, weil je nach Umfeld andere Lebensmittel bis zum Überangebot produziert, auf bestimmte Art verarbeitet und unter ganz speziellen Bedingungen gelagert wurden. Die Unterschiede der Kulturen sind durch die spezifischen Bedingungen der Umgebung begründet. Verschiedene Pflanzen und Tiere gedeihen ergiebig und produzieren ein Überangebot. Und von ihnen sind wiederum bestimmte mikrobielle Gemeinschaften abhängig. In China wurden Reis und Hirse nutzbar gemacht und ihre komplexen Kohlenhydrate wurden von Schimmelpilzen in Einfachzucker für die Alkoholfermentierung verstoffwechselt. Die Entdeckung der Schimmelpilzfermentierung in der jungsteinzeitlichen Periode ist das Ergebnis der gelungenen Verknüpfung dreier Faktoren, schreibt H.T. Huang. Erstens der Beschaffenheit der in China seit alters kultivierten Getreidesorten Reis und Hirse, zweitens der Entwicklung des Dämpfens als bevorzugte Methode, dieses Getreide zu verarbeiten, und drittens der Art von Pilzsporen, die in der Umgebung vorkommen. Soweit wir wissen, traten diese speziellen Faktoren nur in China gemeinsam auf. Im fruchtbaren Halbmond des Nahen Ostens entwickelten sich stattdessen Gerste und Weizen. Und um sie zu Zucker für die Fermentierung zu verstoffwechseln, wurde eine völlig andere Methode, nämlich Keimung, also das Melzen, eingesetzt. Sowohl die verfügbaren Lebensmittel als auch die spontanen Fermentationsphänomene sind in den Extremen tropischer Hitze und arktischer Kälte sehr unterschiedlich. In kalten Klimata ist Fermentierung absolut überlebenswichtig. Im Sommer, wenn Wasserwege zugänglich sind, fangen die Menschen Fische, bis sie wegen der Lebensmittelknappheit da fangen die Menschen Fische, ebenso Vögel, und vergraben sie in Erdlöchern, wo sie monatelang fermentieren. Da muss ich jetzt gerade an unseren Hund denken. Der scheint die Fermentierungskunst auch zu beherrschen, wenn er seine Sachen irgendwo verbuddelt und nach Wochen wieder rausholt, was dann nicht sehr angenehm riecht. Ja, und wo sie also monatelang fermentieren, bis sie wegen der Lebensmittelknappheit im Winter gebraucht werden. Die Menschen in tropischen Klimata sind nicht so sehr von jahreszeitlichen Notwendigkeiten gesteuert, doch Fermentation ist dort nicht weniger bedeutsam. Hamid Dirar dokumentierte alleine im Sudan mehr als 80 verschiedene fermentierte Lebensmittel. In tropischer Hitze sind schnelle mikrobielle Veränderungen von Nahrungsmitteln unvermeidlich. Fermentierung ist eine Strategie, mit der diese Veränderungen gesteuert werden, um Delikatessen statt Fäulnis zu erzeugen. Die Lebensmittel im Sudan sind nahezu alle fermentiert, schreibt Dira. Und Clifford Heseltine und Harvey Wang vom amerikanischen Department of Agriculture Fermentation Laboratory stellen fest, fermentierte Lebensmittel sind in allen Teilen der Welt essentieller Bestandteil der Ernährung. Ja, und der Autor berichtet auch über unsere so hochgezogene, zivilisierte Gesellschaft, die alles um sich herum erträgt, nur keine Bakterien. Man sieht es ja auch jetzt an dem Krieg gegen ein Virus, eine Mikrobe. Übrigens Mikroben, das ist ja ein Sammelbegriff, beinhalten Viren, Bakterien und so Keimlinge, Pilzerreger. Und Katz schreibt, es gebe einen wahren Krieg gegen Bakterien. Und hier heißt es, die biologische Realität, dass Bakterien unsere Vorfahren und der Rahmen allen Lebens sind, dass sie viele für uns wichtige Funktionen übernehmen und dass sie unser Essen aufbessern, konservieren und schützen, steht in starkem Kontrast zu der weit verbreiteten Auffassung von Bakterien als unsere Feinde. Da die Identifizierung von bakteriellen Krankheitserregern und die Entwicklung effektiver Waffen gegen sie zu den frühesten Erfolgen in der Mikrobiologie gehörten, hat unsere Kultur ein Projekt in Angriff genommen, das ich Krieg gegen Bakterien nenne. Seit 10 Jahren hören wir vom Krieg gegen den Terror. Und 20 Jahre zuvor fochten wir den Krieg gegen Drogen. Der Krieg gegen Bakterien wird zwar nur selten so genannt, er ist aber noch viel älter als diese Kriege und hat im Lauf der letzten Generationen fast jeden indoktriniert. Neben antibiotischen Medikamenten, die Menschen einnehmen, zuweilen aus gutem Grund, die aber meist viel zu häufig verschrieben werden, füttern wir Nutztiere mit Antibiotika, sterilisieren unser Wasser mit Chemikalien und verwenden antibakterielle Seifen, die mit dem verführerischen Versprechen angepriesen werden, dass sie 99,9% aller Bakterien abtöten. Das Problem bei der Tötung von 99,9% der Bakterien ist, dass die meisten davon uns vor den wenigen anderen schützen, die uns krank machen könnten. Die ständige, wahllose Tötung der Bakterien in, auf und um unseren Körper macht uns anfälliger für Infektionen statt weniger anfällig. Aufgrund der genetischen Wandlungsfähigkeit von Bakterien entwickeln krankheitserregende Bakterien schnell Resistenzen gegen die geläufigen antibakteriellen Präparate. Der Einsatz gängiger Antimikrobiotika, gegen die in Bakterien eine erworbene Resistenz nachgewiesen wurde, als Zutaten in Konsumgütern, sollte eingestellt werden, konstatiert die American Medical Association. Der permanente Pauschalangriff auf Bakterien ist, wie die dahinterstehende Ideologie, fehlgeleitet und gefährlich. Wer Bakterien hasst und umbringen will, ist von selbst Hass geleitet, bemerkte die Wissenschaftlerin Lynn Margulis. Ja, nicht umsonst fällt uns jetzt im Moment der Krieg gegen die Mikrobe ein, der weltweit geführt wird. Dieses Buch hier ist wesentlich älter als die Existenz der sogenannten, ja, ihr wisst schon, welche Mikrobe ich meine. Müssen wir auch gar nicht zu sehr reingehen. Und dieses Buch hier wurde in der ersten Auflage 2015 gedruckt. Und man kann es natürlich nicht direkt, aber indirekt eben doch vergleichen, denn auch Viren, wie wir wissen, hat es immer gegeben. Immer sind auch Gegenresistenzen entwickelt worden. Man hat gewisse Erkältungsverläufe durchmachen müssen, um eine eigene Immunabwehr zu entwickeln. Also ein sehr verwandtes Thema zu dem, was Katz hier eigentlich in einer völlig harmlosen Weise über das Fermentieren sagt. Aber in der Tiefe liegt viel Wahrheit. Und er sagt auch, dass in der Folge des Krieges gegen Bakterien sich unser bakterielles Umfeld rapide verändert. Ein Bakterium, das früher im Menschen allgegenwärtig war, Helicobacter pylori beispielsweise, das den Magen besiedelt, ist inzwischen in weniger als 10% aller amerikanischen Kinder zu finden und wird möglicherweise bis zur Ausrottung bekämpft. Und diese Krankheit, also dieses Bakterium, also Helicobacter pylori, steht seit mindestens 60.000 Jahren im Zusammenhang mit dem Menschen. Und es gibt Hinweise darauf, dass nah verwandte Bakterien im Magen von Säugetieren von ihrem Anbeginn vor 150 Millionen Jahren anleben. Häufig bemühen sich Leute darum, Bakterien in gut und schlecht einzuteilen. Helicobacter pylori wird mit Beschwerden wie Geschwüren und Magenkrebs in Verbindung gebracht. Und diese gingen tatsächlich mit dem Vorkommen des Bakteriums in der Bevölkerung zurück. Doch auch wenn dieses Bakterium an gesundheitlichen Problemen beteiligt sein könnte, ist es doch ein Teil von uns. Und wir entwickelten uns zusammen mit dem Bakterium und sind für bestimmte regulative Funktionen auf dieses angewiesen. Zu den Rollen, die dieses besondere Bakterium in unserem Körper spielt oder leider spielte, gehört die Regulierung der Magensäure, bestimmter Immunreaktionen und der Hormone, die den Appetit kontrollieren. Der Rückgang von Helicobacter pylori könnte zu mehr Fettleibigkeit, zu mehr Asthma, Sodbrennen und Speiseröhrenkrebs führen. Die Frage, ob die Einteilung kommensaler Bakterien in schädlich und nützlich richtig ist, ist höchst spekulativ, warnt der Epidemiologe Volker May, weil solche Klassifizierungen auf Untersuchungen ihrer Auswirkungen auf einige wenige Aspekte der menschlichen Gesundheit beruhen und keine Versuche unternommen werden, die Mikroflora-Zusammensetzung mit der Gesamtgesundheit in Verbindung zu bringen. Der Mikrobiologe und Arzt Martin Blaser behauptet, dass die sich wandelnde Selektion unserer körpereigenen mikrobiellen Populationen verantwortlich für einige der neuen Muster in menschlicher Gesundheit bzw. Krankheit sind. Und er schlägt vor, dass Helicobacter deshalb als ein Indikatororganismus für die sich veränderte Mikroökologie und Krankheitsrisiken angesehen werden könnte. Wir rotten unsere evolutionären Partner unter hohen Risiken aus. Vielleicht hätte man diesen Text, als das Buch frisch erschien vor 6 Jahren, noch gar nicht so in seiner Tiefe wahrgenommen. Aber wenn wir uns jetzt ansehen, wie wir praktisch weltweit daran arbeiten, eine globale Herdenimmunität durch Impfungen herzustellen, anstatt den natürlichen Weg der Schöpfungsgesetze zu gehen und diesen den Verlauf zu lassen, dass wir uns infizieren lassen können von einem Covid-Virus, Corona, was es ja auch schon immer gegeben hat, wie auch Grippe und Influenza und so weiter, um dann eine körpereigene Immunabwehr herzustellen. Also Bakterien und Viren sind in der Problematik bzw. Thematik ihrer Abschaffung, dadurch werden sie ja erst zu einer Problematik hergestylt, sehr verwandt. Ja, und wie es jetzt natürlich wichtig ist, sagt Sandor Katz auch, dass um wieder auf das Thema zu kommen, die Fermentierung einer der wichtigsten bakteriologischen Entwicklungsgänge zum Haltbarmachen von Lebensmitteln ist. Wie gesagt, seit Jahrhunderttausenden wahrscheinlich auf ganz natürlichem Wege. Und wenn ich gerade meinen oder unseren Hund hier angeführt habe, der, wenn ihm das Fressen zu viel wird, schon mal ein Stück nimmt und irgendwo im Wald verbuddelt und es dann nach einiger Zeit wieder herausholt und frisst und tatsächlich das schon nicht mehr so angenehm riecht, so scheint es eventuell für das bakterielle Umfeld in Magen und Darm bei dem Hund äußerst zuträglich zu sein. Ich vermag das jetzt nur anzureißen, weil hier auch tieferes Wissen mir fehlt. Aber die Geschichte der Bakterien und die derzeitige oder der derzeitige Krieg, wie der Autor es hier nennt, der Krieg gegen die Bakterien, ist ein Thema, welches ich vorab schieben wollte, bevor wir denn dann doch in ganz naher Zukunft in die praktische Umsetzung des Fermentierens geht. Danke für eure Aufmerksamkeit.